Wie viel Schönheit ist auf Erden unscheinbar zerstreut? Möchte ich immer mehr des Sinne werden, wie viel Schönheit, die den Taglärm scheut? In bescheidenen, alt und jungen Herzen ist es auch ein Duft von Blumen nur, macht es holder durch der Erde Flur, wie ein Lächeln unter vielen Schmerzen. Mit diesem Gedicht von Christian Morgenstern mit dem Titel »Für viele« begrüße ich Sie herzlich bei »Wissen fürs Leben« aus der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute, am 1. Februar 2021, laden wir Sie ein, mit Michael Köhlmeier nachzudenken über die Schönheit, über die Bedeutung der Schönheit in Ihrem Leben. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie schön die Welt ist, hat Rainer Maria Rilke notiert und gemeint, nur die Kinder wissen noch, wie viel Pracht in den kleinsten Dingen, in irgendeiner Blume, einem Stein, einer Baumrinde oder einem Birkenblatt sich offenbart. Die erwachsenen Menschen, die Geschäfte und Sorgen haben und sich mit lauter Kleinigkeiten quälen, verlieren allmählich ganz den Blick für diese Reichtümer. Haben Sie es gehört? Die erwachsenen Menschen, die Geschäfte und Sorgen haben und sich mit lauter Kleinigkeiten quälen, die verlieren allmählich den Blick für diese Reichtümer. Doch es geht eine große und ewige Schönheit durch die ganze Welt und dies ist gerecht über den kleinen und großen Dingen verstreut, schreibt Rainer Maria Rilke. Ich möchte noch eine kleine Brücke schlagen zum vorhergehenden Vortrag von Wilhelm Schmid, dem führenden Philosophen der Lebenskunst. Für Wilhelm Schmid ist Schönes für das menschliche Leben zentral. Das hat er gerade bei seiner Arbeit als philosophischer Seelsorger im Krankenhaus in Gesprächen mit Schwerkranken erfahren. Das Schöne kann eine Quelle sein, aus der Menschen Kraft schöpfen, Schwierigkeiten zu bewältigen. Das Schöne als Quelle von Resilienz. Mit Schönem meint Wilhelm Schmid das, wozu ein Mensch möglichst voll und ganz Ja sagen kann. Sich um ein schönes Leben bemühen bedeutet deshalb, das Leben bejahenswerter zu machen. Dabei sind zwei Eigenschaften des Schönen, der Schönheit zu bedenken, die auch für die folgenden Ausführungen von Michael Köhlmeier wichtig sind. Erstens, Schönheit ist etwas Subjektives. Dieses Ja-Sagen ist stets ein individueller Akt. Es handelt sich um eine individuelle Wertung, die nicht von anderen geteilt werden muss und keine Allgemeingültigkeit beanspruchen kann, präzisiert Wilhelm Schmid. Und zweitens, Sie kennen den Ausdruck zum Weinen schön. Das bedeutet für Wilhelm Schmid, das Schöne, das bejahenswert erscheint, muss nicht perfekt sein. Und es bezieht sich nicht nur auf Angenehmes, Lustvolles und Positives, sondern auch auf Unangenehmes, Schmerzhaftes und Negatives, weil es tiefere Erfahrungen vermittelt, die einen Menschen nach subjektivem Empfinden reifen lassen können. Schönheit ist auch für den Vorarlberger Schriftsteller Michael Köhlmeier zentral, für sein eigenes Leben und für das gesellschaftliche Zusammenleben. Nichts ist ihm zu gering, zu alltäglich, zu nah oder zu fern, um nicht einen Zauber daran zu finden, sagt sein Freund Hanno Löwy. Michael Köhlmeier hat in seiner literarischen Manufaktur in Hohenems ein beeindruckendes poetisches Werk geschaffen von Romanen, Erzählungen, Novellen, Kurzprosa, Mythen, Märchen, Sagen, Hörspielen, Drehbüchern, Theaterstücken, Lyrik, Songs und Liedertexten. Es gibt von Michael Köhlmeier Hörbücher und CDs mit Sagen des klassischen Altertums und biblischen Erzählungen. Für sein literarisches, künstlerisches Schaffen hat Michael Köhlmeier zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen erhalten. In diesem DTV-Taschenbuch mit Reden von Michael Köhlmeier sind zwei Reden abgedruckt, die sich mit Schönheit bzw. dem Mangel an Schönheit befassen. Ich halte diese Reden so bedeutsam und zeitlos, dass ich sie gerne über unseren YouTube-Kanal weiteren Menschen als Wissen fürs Leben zugänglich machen will. Ich freue mich, dass Michael Köhlmeier dieser Idee zugestimmt und die Einladung angenommen hat. Herzlich willkommen.
In der griechischen Antike gab es mehrere Götter, die für die Schönheit zuständig waren. Heute gibt es nicht einmal einen Minister. Die Halbbrüder Apoll und Hermes haben das erste Musikinstrument erfunden und weiterentwickelt, die Kithara, aus der die Gitarre und die Lyra wurden, von letzterer sich wiederum die Lyrik ableitet. In den Zeiten, als es noch einen Gott gab, an den alle glaubten und an den nicht zu glauben eine Art Irrsinn war, benötigte die Schönheit zu ihrer Rechtfertigung keine Theorie. Zu behaupten, Schönheit diene der Ehre Gottes, genügte und spornte an, im Gegensatz zu heute, wo Schönheit, wenn sie nicht wenigstens so etwas wie Umwegrentabilität vorweisen kann, scheel angeschaut oder gar als unsinnige Geldverschwendung bezeichnet wird und die Künstler, also die Hervorbringer von Schönheit, als Parasiten beschimpft werden. Haben die Auftraggeber des Ulmer Münsters an eine mögliche Umwegrentabilität gedacht, als sie ein Bauwerk errichten ließen, in dem bei seiner Einweihung fast 10-mal so viel Menschen Platz fanden, wie die Stadt Einwohner zählte. Bombastische Schönheit zu Ehren Gottes. Wie aber kann es gelingen, in der Schönheit, wo sie nun nicht mehr Gottesdienst ist, Menschendienst zu entdecken? Ist sich der Mensch selbst nicht groß genug, um sich selbst zu feiern, in einer Art säkularer Sakralität? Beinhaltet die Hochschätzung des Menschen und seiner wunderbaren kulturellen Leistungen nicht die Kraft zur Demut vor dem Menschen im Allgemeinen, und ist Demut vor dem Menschen nicht gleichbedeutend mit dem Respekt, weil in jedem Menschen der Funke glost, der einst der Göttliche genannt wurde? Wird in der Kunst nicht der Mensch gefeiert? Hatte es ein Kunstwerk je nötig, sich darüber hinaus zu rechtfertigen? Der Mensch soll edel, hilfreich und gut sein, wie Goethe in dem Gedicht schreibt, das er ausgerechnet mit das Göttliche übertitelt. Solche Forderungen aufzustellen und einzulösen, ist eine Kulturleistung, die man sich leisten muss und die man sich auch leisten kann. Bei dem heutigen Reichtum unserer Gesellschaft leichter als je zuvor, wenn man nur will. Ich gebe zu, über nichts spreche ich lieber als über Schönheit. Mit meiner Frau beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen, dazwischen auch. Das heißt aber nicht, dass wir nur über Literatur oder Kunst sprechen. Nein, wir sprechen übers Kochen, das Einkaufen im Supermarkt, über unsere Kinder und Enkel und über die hilfsbereiten Nachbarn. Monika erzählt mir von ihren Träumen und was sie erlebt hat, als sie über den Berg ging, was sie jeden Tag tut. Und am Abend sprechen wir mit Freunden wie dem Theatermann Hubert Dragaschnik, und er erzählt uns von seinem Theater, an dem er sich mit Begeisterung, Wut und Liebe nun auch schon seit über 30 Jahren abarbeitet. Das ist das Leben. Und das Leben interessiert mich am meisten unter dem Gesichtspunkt der Schönheit. Und tatsächlich lässt sich fast alles unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Ich möchte Sie an den Film »Das Leben ist schön« von Roberto Benigni erinnern. Und zwar an jene Szene, als der Held im Konzentrationslager eine Opernarie über den Lautsprecher schickt, über den sonst nur böse Befehle auf die Gefangenen einbellen, und wie plötzlich ein Schweigen und eine Stille eintreten und der Zuseher spürt, dass die Schönheit des Gesangs den Gedemütigten und Geschundenen, aber auch uns im bequemen Kinosessel, zutiefst spüren lässt. Der Mensch könnte etwas Großes sein. Seine Würde ist heilig und seine Werke sind göttlich. Ich möchte erinnern an die Schönheit, die uns in jedem Buch begegnet, in dem ein Mensch seine Gefühle und Gedanken mitteilt, an die Schönheit der Songs von Bob Dylan, Neil Young oder Townes Van Zandt, an die Schönheit in der Malerei meines Sohnes Lorenz, wenn er über eine 15 Meter lange Zeichnung die Ereignisse eines einzigen Nachmittags in Bilder übersetzt. Und wie schön wäre es zu tanzen zur Stimme von Leonard Cohen. Dance me to your beauty with a burning violin, dance me to the end of love. Ich las die Nobelpreisrede von Bob Dylan, in der er drei Bücher nennt, die ihn und seine Kunst besonders beeinflusst haben. Darunter ist der Roman »Im Westen nichts Neues« von Erich Maria Remarque. Und wie es der Zufall will, habe ich dieses Buch erst vor kurzem wieder gelesen. Ich hatte es zum ersten Mal gelesen, als ich 19 war und mich rüstete, den Wehrdienst zu verweigern. Ich hatte das Buch als einen Antikriegsroman in Erinnerung. Aber es ist viel mehr. Eben weil es die große Weltgeschichte, den Ersten Weltkrieg, lediglich als Kulisse verwendet, vor dem das eigentliche Drama gezeigt wird, nämlich nicht die Verheerung eines Landes oder einer Gesellschaftsordnung, nicht die Entwertung aller Werte, nicht die Implosion von Ideen, nicht das Gemälde einer Epoche, sondern die emotionale, geistige, moralische und zuletzt physische Zerstörung eines Menschen. Und dennoch ist dieser Roman schön. Und warum? Weil er uns ahnen lässt, auf jeder Seite, was aus diesem Menschen, diesem einen Menschen hätte werden können. Wenn wir über Schönheit sprechen, dürfen wir aber die Hässlichkeit als ihr Gegenteil nicht aus dem Blick verlieren. In alten Zeiten wurden sogar die Waffen geschmückt. Ja, besonders die Waffen, denken wir an die schwelgerische Beschreibung von Achilles Schild in der Ilias des Homer. Im Dreißigjährigen Krieg wurden die Uniformen der Soldaten mit größter Sorgfalt und Liebe für das Detail genäht und sie waren in den fröhlichsten Farben gehalten, obwohl ihr Zweck einzig darin bestand, möglichst bald mit Blut durchtränkt zu sein und im Dreck zu verrotten. Die maßlose Hässlichkeit dieses großen europäischen Vernichtungskrieges, der vor 400 Jahren begann, wurde durch die zierliche Schönheit der Soldatenuniformen erst verdeutlicht. Ein Roman wie der Simplicius Simplicissimus von Grimmelshausen ist schön, obwohl wir darin von Bestialitäten erfahren, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Die Schönheit der homerischen Epen verharmlost keineswegs die Ungeheuerlichkeiten des ersten halbmythischen, halbhistorischen abendländischen Krieges. Schönheit ist nicht niedlich. Sie verschleiert nicht, wo Klarheit gefordert. Sie beruhigt nicht, wo Unruhe gefragt ist. Sie macht deutlich. Schönheit ist ohne Humanität nicht denkbar. Schönheit ist keine behübschende Sache. War denn alles umsonst? Hat Picasso vor 80 Jahren seine Guernica umsonst gemalt? Hat Hans Fallada vor 70 Jahren seinen Roman »Jeder stirbt für sich allein« umsonst geschrieben? Hat Hans-Werner Henze vor 60 Jahren seine Undine umsonst komponiert? Hat Jimi Hendrix sein Requiem auf den Vietnamkrieg in Woodstock umsonst gespielt? Hat Alfred Hrdlicka sein Mahnmal gegen Krieg und Faschismus umsonst aus dem Stein gehauen? Haben Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Susan Sontag, Judith Butler, Giorgio Agamben sich umsonst den Kopf darüber zerbrochen, wie menschliches Zusammenleben in aufgeklärter Würde möglich ist? Sentimentalität ist die Kehrseite der Brutalität. Das lehrt uns Grillparzer. Mitten im Krieg gegen Hitler wurde im britischen Unterhaus der Antrag gestellt, das Kulturbudget zu kürzen. Churchill, Premierminister und Verteidigungsminister in einem, empörte sich dagegen. Wofür kämpfen wir denn? Soll er ausgerufen haben. Und der Antrag war vom Tisch. Kunst, Musik, Literatur können Inhumanität nicht heilen. Aber sie können die Humanität stärken. Viele Jahre wurde Hohn und Spott über jene gegossen, die schlicht gut sein wollten. Was ist aus dem bürgerlichen Streben nach dem schönen, wahren, guten geworden? Diese Edelsteine müssen wir doch im Herzen bewahren, oder sind wir so weit gekommen, dass wir beim Schönsein, beim Gutsein und bei der Wahrheit nicht beobachtet werden wollen, als würden wir liebevollen Sex treiben oder zu einem Gott beten, über den alle Welt sagt, es gibt ihn nicht? Gutmensch ist zum Synonym für Trottel geworden. Und ein Trottel, das will niemand sein. Wer gut sein will, schämt sich. Wenn wir uns Gedanken über unseren Feind machen, sollten wir damit rechnen, dass auch er über uns nachdenkt. Wenn wir überlegen, wie wir ihn verletzen könnten, sollten wir gewärtig sein, dass er sich ähnliche Fragen stellt. In der Politik werden Maßnahmen nicht nach schön und hässlich, auch nicht nach gut und böse, schon gar nicht nach wahr und falsch gefasst. Wer ist der Feind? Wer ist der Freund? Danach wird die Welt in der Politik geschieden. Wir wollen gegen unseren Feind fair sein, aber wir bereiten uns auf den Fall vor, dass er es nicht ist. Das Singen und das Tanzen aber sollten wir nicht verlernen. Denn wie sagt Bertolt Brecht, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge, auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Und das wollen wir nicht. Wir wollen schön sein und Schönes tun, denn Mangel an Schönheit macht unglücklich und böse. Mangel an Schönheit macht zynisch und bleich. Mangel an Schönheit macht, dass man sich langweilt und den sternenklaren Nachthimmel anschaut, ohne ergriffen sein und ohne zu staunen. Mangel an Schönheit macht traurig und krank. Mangel an Schönheit trübt die Sinne, man sieht nicht mehr das Offensichtliche, man kann Musik nicht mehr von Gekreische unterscheiden und eine gute Pasta schmeckt einem gleich wie ein Cheeseburger. Mangel an Schönheit macht müde und lebensmüde. Mangel an Schönheit macht neidisch und missgünstig. Mangel an Schönheit macht unzufrieden. Mangel an Schönheit bewirkt, dass ich mich gering schätze und mich nicht einmal mehr verachte, wenn ich mich nicht mehr im Spiegel anschauen kann. Mangel an Schönheit macht feige. Mangel an Schönheit macht dumm. Mangel an Schönheit kann unserer Gesundheit schaden, weil, wenn die Schönheit fehlt, uns an der Gesundheit wenig liegt. Mangel an Schönheit macht uns unempfindlich gegenüber Komplimenten und zerstört unseren Charme. Mangel an Schönheit macht müde und lebensmüde und unglücklich und böse. Mangel an Schönheit verheert die Welt, sodass zuletzt bei allem Reichtum und aller Schönheit nichts mehr lebenswert erscheint. Mangel an Schönheit macht mich unglücklich. Mangel an Schönheit bringt die miesesten Seiten meines Charakters zum Vorschein. Mangel an Schönheit macht, dass ich mich am Hässlichen freue. Mangel an Schönheit macht mich unglücklich. Mangel an Schönheit macht, dass ich ängstlich und geduckt durch den Tag gehe. Mangel an Schönheit macht, dass wir niemanden mehr lieben und dass wir die Liebe für Getue halten. Mangel an Schönheit zwingt uns zu der Meinung, alles müsse wenigstens einen Ertrag abwerfen. Mangel an Schönheit macht, dass ich keine Bücher mehr lese. Mangel an Schönheit macht, dass wir für niemanden Sorge tragen wollen, bald auch nicht mehr können. Mangel an Schönheit macht erbärmliche Schwachköpfe aus uns. Mangel an Schönheit macht uns langweilig. Mangel an Schönheit bringt vielleicht Geld, aber keine Idee, es auszugeben. Mangel an Schönheit macht rachsüchtig, kleinlaut und gehässig. Mangel an Schönheit macht misstrauisch und kleinkariert. Mangel an Schönheit macht geizig und Mangel an Schönheit macht schlechte Laune. Mangel an Schönheit macht, dass wir vergessen werden. Dankeschön.
Lieber Michael Kühlmeier, vielen Dank für diese Rede über Schönheit, über den Mangel an Schönheit und meinen engagierten und kreativen Kollegen von der Technik, Jürgen Gorbach und Marc Wolf. Vielen Dank für Kamera, für die Beleuchtung, für die Regie, für das Setting. Sehr verehrte Damen und Herren, die zentralen Gedanken dieser Rede von Michael Kühlmeier über die Schönheit und den Mangel an Schönheit finden Sie in diesem Buch. Die Rede über den Mangel an Schönheit finde ich genial. Denn man kann sie 1:1 übertragen und ein anderes Wort einsetzen: Mangel an Berührung. Mangel an erwünschter, zärtlicher Berührung. Das klingt dann so. Mangel an Berührung macht unglücklich und böse und ungerecht und hart. Mangel an Berührung macht zynisch und bleich. Mangel an Berührung macht, dass man sich langweilt und den sternenklaren Nachthimmel anschaut, ohne ergriffen zu sein und ohne zu staunen. Mangel an Berührung macht traurig und krank. Mangel an Berührung trübt die Sinne. Mangel an Berührung macht müde und lebensmüde. Mangel an Berührung macht neidisch und missgünstig und geizig und kleinlich und gierig. Mangel an Berührung macht unzufrieden. Mangel an Berührung bewirkt, dass ich mich gering schätze. Mangel an Berührung kann unserer Gesundheit schaden, weil, wenn Berührung fehlt, uns an der Gesundheit wenig liegt. Mangel an Berührung macht unglücklich und böse und lässt uns zum Messer greifen. Mangel an Berührung verheert die Welt, sodass zuletzt bei allem Reichtum und aller Sicherheit nichts mehr lebenswert erscheint. Mangel an Berührung macht mich unglücklich und wieder unglücklich und wieder unglücklich. Mangel an Berührung bringt die miesesten Seiten meines Charakters zum Vorschein. Mangel an Berührung macht mich ungerecht und unausstehlich. Mangel an Berührung macht, dass ich ängstlich und geduckt durch den Tag gehe. Mangel an Berührung macht, dass wir niemanden mehr lieben und dass wir die Liebe für Getue halten und die Depression für den Normalzustand. Mangel an Berührung zwingt uns zu der Meinung, alles müsse wenigstens einen Ertrag abwerfen. Mangel an Berührung macht, dass wir für niemanden Sorge tragen wollen und bald auch nicht mehr können. Mangel an Berührung macht erbärmliche Schwachköpfe aus uns. Mangel an Berührung macht rachsüchtig, kleinlaut und gehässig. Mangel an Berührung macht misstrauisch und kleinkariert. Mangel an Berührung macht schlechte Laune und Fantasielosigkeit. Mangel an Berührung macht, dass wir vergessen werden.